Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Das ist die letzte Bibelklasse in Hunzenschwil. Wir haben sie hierher gerettet, weil es durch die 2 Jahre Pandemie nicht mehr möglich war in Singen, in Deutschland, wo das über viele Jahre stattgefunden hat. Insgesamt hat die Bibelklasse eigentlich schon ein Alter von etwa 40 Jahren. Wir sind dann ein bisschen gewandert innerhalb von Deutschland und eben wegen der Pandemie schließlich hier in die Schweiz gekommen, nach Hunzenschwil, und ab nächstem Mal wird es neu sein in Neuhausen am Rheinfall. Also auch wieder gut erreichbar, auch für die, die von jenseits der Grenze kommen. Heute kommen wir zu Matthäus 20, ab Vers 1. Wir befinden uns da in dem 6. Teil des Matthäusevangeliums von insgesamt 7 Teilen. Der 6. Teil, der beginnt mit Kapitel 19, Vers 1. Und da geht es dann insbesondere um den Dienst und die Lehre des Herrn in Jerusalem. Aber es wird hier beschrieben, wie der Herr von Perea herkam, also von jenseits des Jordans, heutiges Jordanien, über den Jordan nach Jericho und dann hinauf nach Jerusalem. Also auf diesem Weg befinden wir uns, aber noch nicht in Jericho. Jericho wird dann erst erwähnt in Kapitel 20, Vers 29. Ja, wir lesen Kapitel 20, Verse 1 bis 16. Darf ich bitten, Sven?
Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die 3. Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Er aber ging um die 6. und die 9. Stunde wieder aus und tat ebenso. Als er aber um die 11. Stunde ausging, fand er andere dastehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns angeworben hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die 11. Stunde Angeworbenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, doch empfingen auch sie je einen Denar. Als sie ihn aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese letzten Arbeiter haben 1 Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir einig geworden? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.
Vielen Dank. In diesem Gleichnis, das man nur im Matthäusevangelium findet, geht es um das Thema Lohn. Gottes Lohn. Das beginnt nicht erst hier in Kapitel 20, sondern wir haben schon in der letzten Bibelklasse gesehen, wie Petrus sagte in Kapitel 19, Vers 27. Liest du gerade, Sven, ein paar Verse, nämlich 27 bis 30.
Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun zuteil werden? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein.
Ja, also wie gesagt, in Vers 27 spricht Petrus das Thema Lohn an. Sie als Nachfolger des Herrn haben so viel aufgegeben. Was wird uns werden, ist seine Frage. Was wird uns zuteil werden? Und der Herr hatte bereits dann geantwortet im Blick auf die Apostel, dass sie eine ganz ausnehmende Stellung einnehmen werden im Reich des Messias. Sie werden einmal die Funktion haben, die 12 Stämme Israels zu richten. Sie, die eigentlich damals in der Gesellschaft nichts waren im Vergleich zu den Volksführern. Und darum sagt der Herr in Vers 30, aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Und wenn man denkt, Petrus, sein Bruder Johannes, dann viele andere, sein Bruder Andreas und dann Johannes und Jakobus, auch wieder zwei Brüder, die waren Fischer. Also hatten in Bezug auf die Führung des Volkes Israels damals gar nichts zu sagen. Und wenn man denkt, auch an die anderen Jünger, die der Herr zu Aposteln eingesetzt hatte, die hatten damals in der Gesellschaft keine besondere Stellung, waren auch keine Schriftgelehrten mit einem Formalstudium. Und der Herr sagt, aber ihr werdet einmal auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und das bedeutet auch eben königlich zu leiten unter der Oberherrschaft des Messias Jesus. Und so werden sie als Letzte Erste sein. Und solche, die damals Führer waren, werden Letzte sein. Denn sie haben den Messias, die meisten von ihnen, nicht alle, abgelehnt. Und dieses Prinzip wird hier schon mal festgelegt, Vers 30, viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Und jetzt sehen wir, dieses Gleichnis fügt sich direkt an, denn wir haben ganz am Schluss, nämlich in Kapitel 20, Vers 16 gelesen, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Da wird also dieser Kernsatz nochmals aufgenommen und da sehen wir, wie dieses Gleichnis direkt mit den Versen am Schluss von Kapitel 19 verbunden sind. Und es ist wichtig, dass man das beachtet, weil wir haben die Kapiteleinteilung in der Bibel. Aber das ist ja ein Produkt aus dem Mittelalter. Das ist nicht inspiriert. Es ist eine gute Hilfe, um sich zurechtzufinden. Aber es hat die Gefahr, dass man eben in Kapiteln denkt und nicht mehr den Inhalt eben da ganz deutlich miteinander verknüpft. Und das muss man ganz bewusst eben machen. Das haben wir jetzt auch gemacht, um zu sehen, also dieses Gleichnis spricht über das gleiche Thema, Lohn, aber gibt uns noch weitere Details, wie Gott eigentlich Lohn verteilt. Das Prinzip Erste, Letzte, Letzte, Erste haben wir eigentlich schon verstanden in Verbindung mit den 12 Aposteln, aber hier finden wir noch mehr. Zuerst zum Ablauf des Gleichnisses. Der Herr spricht da über einen Hausherrn und auf wen weist das hin? Wer ist wohl in dem Gleichnis gemeint mit dem Hausherr? Gott, der Vater, der Herr Jesus, ja. Und am besten können wir die Auslegung natürlich belegen, wenn wir anderswo finden würden diesen Ausdruck direkt auf den Herrn Jesus bezogen. Und das ist tatsächlich so. In Matthäus 10, Vers 25, da ging es ja darum, dass eben der Herr von der Führerschaft Israels abgelehnt worden war und man hat sogar seine Werke dem Satan zugeschrieben. Und da lesen wir Matthäus 10, Vers 24, 25.
Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinen Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen?
Ja, also da bezieht sich der Ausdruck Hausherr, das gleiche Wort Oikodespotes, auf den Herrn Jesus. Und so überrascht es dann eben nicht, dass auch da in Kapitel 20 er damit gemeint ist, der Menschen beruft in seine Arbeit. Also es ist ganz klar der Messias, der hier ausgeht und Menschen beruft in seinen Dienst, der hier eben als Dienst im Weinberg beschrieben wird. Und wir sehen, er geht frühmorgens aus. Das ist welche Zeit? Wird nicht genau gesagt, aber wir sehen, in den weiteren Versen wird immer die Stundenzahl angegeben. Das nächste Mal, wo er ausgeht, um Arbeiter zu suchen, Vers 3, da ist es die dritte Stunde. In Vers 5 wird die sechste und neunte Stunde erwähnt. Vers 6, die elfte. Ja. Wir kommen drauf, was frühmorgens bedeutet, wenn wir verstehen, was ist die dritte Stunde. Welche Uhrzeit? 9 Uhr, und wie rechnest du das?
6 Uhr am Morgen hat die Zeitrechnung bei den Juden, ja, wenn die Sonne aufgegangen ist, wieder angefangen zu ticken.
Ja, also im Judentum hat man die Stunde des Tages gezählt ab Sonnenaufgang. Und das wäre im Frühjahr und im Herbst 6 Uhr morgens. Aber natürlich ist es in Israel auch so, wie bei uns, dass sich eben die Zeit des Sonnenaufgangs verändert im Laufe des Jahres. Und das war also so, nicht nur im Volk Israel, auch außerhalb in der Antike, bei den anderen Völkern, war das üblich, dass man die Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in 12 Teile teilte. Mit der Konsequenz, dass die Stunden je nach Jahreszeit länger oder kürzer waren. Das dünkt uns natürlich völlig komisch, ja? Aber das war so. Und darum muss man sich merken, wie Jerry gesagt hat, eben die Stunden werden gezählt ab Sonnenaufgang. Das wäre im Durchschnitt 6 Uhr. Bis dann 18 Uhr am Abend. Und wenn wir jetzt also vom Durchschnitt ausgehen, dann war frühmorgens, wo noch keine Stunde angegeben ist, das wäre die Stunde 0. Das wäre also 6 Uhr. Und dann sind wir in Vers 3 um 9 Uhr, die dritte Stunde. Dann das nächste Mal, wo er Arbeiter sucht, in Vers 5, die sechste, wäre dann 12 Uhr, ja. Und die neunte Stunde 15 Uhr, dann sogar Vers 6, die elfte Stunde. Und die Abrechnung geschieht wann? Ja, aber das wird ja nicht erwähnt, die zwölfte Stunde. Genau, in Vers 8, nicht wahr? Sehen das alle? Als es aber Abend geworden war, das ist dann im Durchschnitt 18 Uhr. Ja. Also genauso wie die Stundenzahl am Anfang wird nicht genannt, sondern es heißt frühmorgens. Und dann werden die Stundenzahlen genannt. Und wo es fertig ist, steht da jetzt nicht die zwölfte Stunde, sondern einfach, als es Abend geworden war. Ja, und diese Hintergründe, wo kann man die herholen? dass die auch eben historisch belegt sind. Ich habe hier ein Buch von Jack Finnegan, das heißt Handbook of Biblical Chronology, Revised Edition. Das ist so wissenschaftlich gesehen der neueste Stand, wenn es geht um Chronologie. Und zwar Chronologie, wie hat man in der Antike die Jahre gezählt? In Israel, bei den Römern, bei den alten Ägyptern, bei den Babyloniern und so fort. Da findet man eben wirklich den wissenschaftlichen Stand von heute, alles zusammengetragen. Und da findet man Informationen, da kann man lang googeln. Das findet man nicht. Viele denken, mit Google weiß man alles. Und es stimmt nicht. Man kann viele Informationen bekommen und sogar auch von guten, neuesten wissenschaftlichen Publikationen, aber nicht alles. Und es ist nach wie vor so, dass man eben zu Hause eine Bibliothek braucht mit der Literatur, die uns wirklich an die Quelle von solchen Informationen führt. Und das findet man also hier alles im Detail. Und zum Beispiel auch die Tatsache, dass die Römer wie das jüdische Volk auch rechneten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, genau gleich. Aber es gab bei den Römern auch die Zählung von Mitternacht an. Und das ist die Zählung, die wir bis heute benutzen. Und das ist sehr wichtig, denn das löst Probleme beim Bibellesen. Also in Matthäus, Markus und Lukas wird die Stundenzählung verwendet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber im Johannesevangelium eben nicht. Dort haben wir eindeutig die Zählung ab Mitternacht. Und zwar sieht man das schon, wenn man Johannes 1 aufschlägt. Da ist der Herr in der Wüste beim Jordan, wo Johannes der Täufer wirkte, und da gibt es eine Begegnung zwischen zwei Johannesjüngern und dem Herrn. Kannst du lesen, Sven, 1, 38 bis 40.
Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehret, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren.
Danke. Also, hier wird gesagt, dass diese zwei Jünger eine Begegnung hatten mit dem Herrn, und zwar um die 10. Stunde, und dann blieben sie jenen Tag bei ihm. Wenn das jetzt die Zählung wäre, ab Sonnenaufgang, dann wäre das, und da sind wir übrigens im Frühjahr, dann wäre das ungefähr 4 Uhr nachmittags. Und bereits um 18 Uhr, also 6 Uhr um 6 Uhr nachmittags, da beginnt der neue Tag im Judentum. Das ist auch wichtig. Das ist für uns auch seltsam hier in dieser Kultur, dass man die Tage eben rechnet ab dem Sonnenuntergang. So im Judentum. Und dann kann man nicht sagen, von 4 bis 6, sie blieben jeden Tag bei ihm. Aber wenn man eben rechnet ab Mitternacht, dann war das 10 Uhr morgens. Und dann blieben sie jeden Tag bei ihm. Nämlich den Rest des Morgens, den ganzen Nachmittag. Das geht auf. Und dann wird eben auch klar, später, wenn es dann um das Thema der Kreuzigung geht, in Johannes 18, 19, dort lesen wir, dass der Herr Jesus um die 6. Stunde vor Pilatus war. Und da bekommen manche Bibelleser wirklich die Krise. Im Matthäusevangelium wird klar gesagt, die Kreuzigung wurde um wie viel Uhr?
9 Uhr morgens.
Also um welche Stunde? 9 Uhr morgens?
Die dritte Stunde.
Ja, also die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, da erfahren wir um die dritte Stunde, also um 9 Uhr wurde er gekreuzigt. Um die sechste Stunde kam die Finsternis und die dauerte an bis zur 9. Stunde, also 15 Uhr nachmittags. Also die Stunden der Kreuzigung waren von 9 Uhr bis 15 Uhr. Zweigeteilt, eine Periode von Licht, 9 bis 12, eine Periode von Finsternis, 12 bis 3. Und dann starb der Herr. Ja, aber wenn Johannes sagt, um die sechste Stunde war er vor Pilatus, wie geht das? Ganz einfach. Johannes rechnet ab Mitternacht. Und solche Informationen findet man auch in diesem Buch mit den genauen Quellen bei Plinius, einem berühmten römischen Schriftsteller, der erklärt, wie das die offizielle Zählung war im Römischen Reich, von Mitternacht zu zählen. Aber es gab auch die Zählung bei den Römern von Sonnenaufgang. Also beides war parallel in Gebrauch und wir sehen die sogenannten synoptischen Evangelien, also die vieles aus dem gleichen Blickwinkel beschreiben, Matthäus, Markus, Lukas, benutzen die Zählung ab Sonnenaufgang und Johannes benutzt die Zählung ab Mitternacht. Aber wenn dann jemand von Widersprüchen in der Bibel spricht, muss man sagen, das Problem ist in ihren Köpfen, aber in der Bibel haben wir kein Problem. Aber es ist ganz wichtig, dass man eben die Hintergrundinformation dazu zieht und die hat man nicht immer. Und darum ist es eben gut, wenn man demütig ist beim Bibellesen. Wenn man ein Problem sieht, dann muss man sagen, ich weiß keine Antwort. Aber das ist Hochmut. Es gibt Leute, die sagen, das ist falsch. Das sind hochmütige Leute, weil die präsentieren sich so, wie wenn sie alles wüssten und darum über die Bibel urteilen können. Und in Wirklichkeit stellt sich heraus, sie wussten das eben nicht. Und die Bibel war richtig. Und darum müssen wir mit Demut an die Bibel heran. So wie ich das einmal sehr eindrücklich gefunden habe in den Büchern von Kenneth Kitchen. Das war ja einer der größten Ägyptologen des 20. Jahrhunderts und auch des 21. Jahrhunderts. Er ist jetzt ein alter Mann. Aber Kenneth Kitchen schrieb mal in Bezug auf Zahlen in den Büchern der Könige, die schwierig waren, möglicherweise versteckt sich dahinter ein Zählsystem, das wir heute nicht mehr kennen. Also, ein Mann, der wirklich vom Fach war, musste sagen, ja, wir wissen nicht alles und darum können wir das so stehen lassen. Und Leute, die nicht vom Fach sind, wenn es geht um jüdische Kultur und römische Kultur und so weiter, die sagen, die Bibel ist falsch. Es geht nicht. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Und wir sehen also der Hausherr, ein Bild des Messias Jesus, der Menschen beruft. Und zwar eben von der ersten Stunde an. Und da gibt es solche eben, die erst später berufen werden. Wenn wir denken, zum Beispiel ein Paulus, der war im Vergleich zu den 12 Aposteln ein Spätberufener. Ja? Und es ist so, wir können nicht festlegen, wann Gott uns ruft. Aber das Wunderbare ist, er ruft uns. Aber wir können es nicht festlegen. Und so wurde ein Paulus später gerufen. Das ist also die Sache des Hausherrn. Und wir sehen mit den Erstberufenen, hat er gleich ausgemacht, welchen Lohn das gibt. Einen Denar für den Tag. Der Denar entsprach also damals in der Zeit des Römischen Reiches einem Tageslohn eines Arbeiters. Und darum sind die darauf eingestiegen. Ja, wir machen die Arbeit für einen Denar. Und dann in der nächsten Phase, Phase 2, um 9 Uhr, Vers 3, was macht der Hausherr aus?
Gar nichts, er sagt,
Ja, er macht keinen Preis ab. Vers 4 am Schluss sagt er, und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Also sie wussten, es wird gerecht sein, die Belohnung. Und was geschieht um 12 Uhr und 15 Uhr? Ja, es heißt, und tat ebenso. Also, sie bekommen das, was recht ist. Und das Erstaunliche ist, er geht nochmals aus um 5 Uhr nachmittags, Vers 6, und er stellt die Frage, warum? Warum macht ihr nichts? Und die sagen nicht, wir sind faul und wollen nichts und warten, bis einer uns einfach bezahlt für nichts. Nein, sie sagen, niemand hat uns angeworben, niemand hat uns berufen zum Dienst. Und dann werden auch die berufen. Geht auch ihr hin in den Weinberg. Das ist die Berufung. Geht in den Weinberg. Und dann kommt eben die Abrechnung um 18 Uhr. Also, ich muss immer sagen, die Durchschnittsrechnung, 18 Uhr, Vers 8. Und das Erstaunliche ist, wo beginnt die Auszahlung?
Bei den Letzten,
ja. Die Letzten sind die Ersten. Auch da wieder. Dieses gleiche Prinzip. Und die Ersten, die wussten, wir bekommen einen Denar, die sind eben die Letzten. Und die erleben dann eben die Überraschung. Also auch die, die nur eine Stunde etwa gearbeitet haben, die bekommen einen Tageslohn. Ja?
Und bei den Letzten um die 11. Stunde hat er nicht gesagt, dass sie überhaupt etwas bekommen.
Ja. Er hat also nicht gesagt, dass sie etwas bekommen bei denen um 5 Uhr, sondern er gibt ihnen einen Auftrag und die sind froh. Jetzt haben wir was zu tun. Ganz genau. Und das muss man eben diese Details muss man so herausarbeiten. Wenn man es schnell durchliest, sieht man das nicht. Und man muss es genau lesen, überdenken. Und die bekommen einen Tageslohn. Und man muss sich vorstellen, all die, die eine Familie hatten, die brauchten auch die Einkunft, die ein normaler Arbeiter während des ganzen Tages bekommt. Und so hat der Hausherr entschieden, die bekommen das, was sie brauchen für ihre Familien und für sich. Und dann sind eben die Ersten erstaunt, aber mit denen war es ja ganz klar ausgemacht. Vers 10, liest du nochmals, Sven?
Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, doch empfingen auch sie einen Denar. Als sie ihn aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben.
Genau. Also, die sind plötzlich nicht mehr zufrieden mit dem, was ausgemacht war. Und das geht natürlich nicht. Das ist mündlicher Vertrag gewesen. Und wir sagen, wir haben so viel streng gearbeitet und jetzt bekommen wir nicht mehr. Aber der Herr macht deutlich in Vers 13, dass das, was er tut, gerecht ist. Aber es ist eine höhere Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und aber schön, wie er mit diesen Murrenden spricht. Wie spricht er sie an? Freund. Und man muss sich im Klaren sein, wer ist der Hausherr? Gott, der Sohn, ja. Und wer wird in der Bibel genannt Freund?
Judas,
Freund. Wozu bist du gekommen? Und dann ganz gut bekannt, jawohl, sag nochmal.
Abraham.
Wird dreimal in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, zusammen dreimal genannt, Freund Gottes. Ein gewaltiger Titel. Und der Jesus sagt in Johannes 15 zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr irgend tut, was ich euch gebiete. Also die, die ihm nachfolgen, ihm gehorsam sind, sind Freunde Gottes. Und jetzt diese Murrenden werden genannt Freund. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir einig geworden? Nimm das deine und geh hin. Also der Herr belohnt gerecht, das betont ihr. Und wir müssen das jetzt eben auch konkret übertragen. Denken wir an den Mitgekreuzigten, der während den Kreuzigungsstunden zum Glauben kam. Ja, der Schächer am Kreuz. Wie war das? Das war ein Krimineller, der am Anfang der Kreuzigung zusammen mit seinem Kollegen, der auch ein Verbrecher war, rechts und links von dem Herrn, am Kreuz angebracht, der hat gelästert wie der andere, das wird in Matthäus berichtet. Aber im Lukas-Evangelium wird berichtet, wie da etwas geschehen ist im Verlauf der Zeit am Kreuz. In Lukas 23 sagt der eine der Gekreuzigten, wir haben verdient, was unsere Taten wert war. Also er sagt, die Todesstrafe ist gerecht. Und er sagt seinem Kollegen, eben, dass er keine Gottesfurcht hat, obwohl er eigentlich eben genauso in einem gerechten Gericht ist. Aber der in der Mitte hat nichts Ungeziemendes getan. Also er erkannte, dass der Gekreuzigte in der Mitte unschuldig war. Unschuldig und gekreuzigt. Und damit stellt er sich gegen den Entscheid des Landpflegers, ja, der geurteilt hat, dass die Kreuzigung durchgeführt wird. Und der sagt, das war falsch. Der ist gerecht. Aber es geht noch weiter. Er sagt nämlich an den Herrn gerichtet, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und das ist erstaunlich. Also er war der Überzeugung, dass der in der Mitte der Messias ist. Der jetzt zwar am Kreuz ist, aber der wird ein zweites Mal kommen als der König und sein Reich aufrichten. Also der erkannte, es gibt nicht etwa zwei Messiasse, wie manche Rabbiner das sich zurechtgelegt haben, den Maschiach ben Josef, Messias, Sohn des Josef, der leidet wie Josef. Und dann den Maschiach ben David, Messias, Sohn von David, der einmal regieren wird wie König David. Sondern er erkannte, nein, das ist ein und derselbe Messias. Man wusste aus dem Alten Testament von den Leiden des Messias, im Psalm 22, Jesaja 53. Das wird auch in der rabbinischen Literatur wird das so erklärt. In Pesikta Rabbati, einem rabbinischen Werk, alten Werk, da wird Psalm 22 auf den Messias bezogen, der für unsere Sünden leidet. Aber eben, das ist nicht ein anderer Messias, sondern das ist der gleiche, der beschrieben wird in Daniel 7 zum Beispiel, wenn er kommt als der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels, um sein Reich aufzurichten. Und darum sagt er, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr geht darauf ein, und sagt ihm, nein, du musst nicht so lange warten. Er sagt ihm nämlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das heute ist der Gegensatz zu, wenn du in deinem Reich kommst. Das könnte eben noch viel, viel später sein. Und der Herr sagt heute. Also was die Zeugen Jehovas sagen, man müsste die Interpunktion anders setzen. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Diese Irrlehrer glauben ja nicht, dass der Mensch weiter existiert nach dem Tod. Sie glauben, es sei quasi ausgelöscht. Und das wird ganz klar, nein, sobald ein Gläubiger stirbt, geht er sofort ins Paradies. Und darum sagt der Herr, heute, nicht erst dann, wenn ich das Reich aufrichte. Und der Herr sagt, wirst du mit mir im Paradies sein. Also nicht, er sagt jetzt reden wir nicht vom Königreich, das in der Zukunft noch kommen wird, sondern das Paradies. Das ist der Ort, wo du jetzt zunächst mal hinkommst. Und er sagt, als Kontrast zu Gedenke meiner. Das kann ja so ein Gedenken sein aus großer Distanz, nicht wahr? An jemanden, der ganz klein ist, denken. Gnädig, günstig denken. Aber der Herr sagt, mit mir. In enger Gemeinschaft mit mir. Im Paradies. Also auf drei Punkte in seinem Satz antwortet der Herr mit drei Gegenpunkten und macht das klar. Und dieser Mensch wurde gerettet, allein durch Glauben. Er konnte auch nichts mehr gut machen in seinem Leben. Also, er konnte nicht hingehen zu Leuten, die er geschädigt hatte, denn seine Füße waren am Kreuz angenagelt. Und er konnte auch nicht eine Brieftasche mit Geld jemandem geben, mit seiner Hand, denn seine Hände waren angenagelt. Und das habe ich einmal angewendet, als jemand Zweifel hatte, oder es war nicht klar, wird man gerettet allein durch den Glauben und das Sündenbekenntnis, oder muss ich zuerst bei Leuten, die ich geschädigt habe, Dinge in Ordnung bringen? Und da habe ich ihm erklärt, der konnte gar nichts in Ordnung bringen. Und viele Dinge können wir nicht reparieren. Ja, wenn man nachher Sachen repariert, wie das ein Zachäus vorgeschlagen hat, nach seiner Bekehrung, Lukas 19, er sagt, den ich da zu viel verlangt habe, da werde ich es vierfach zurückgeben. Das war seine persönliche Entscheidung. Und er sagt, das mache ich. Aber das hat nicht die Rettung bewirkt bei Zachäus. Das ist so wichtig, das sehen wir bei diesem Schächer am Kreuz. Und jetzt der Punkt mit unserem Gleichnis. Ja, wäre dieser Schächer berufen worden in seiner Jugend, dann wäre sein ganzes Leben anders gegangen. Aber die Berufung kam wirklich im letzten Moment und darum, er konnte nicht mehr viel für den Herrn tun. Aber er hat ein Zeugnis abgelegt am Kreuz. Und der wird eine Belohnung bekommen dafür, die eben völlig gerecht ist und die Maßstäbe sind ein anderer Maßstab. Und solche, die eben schon von Kindsbein berufen worden sind, sich bekehren durften und dadurch auch vor vielen bewahrt geblieben sind, vor vielen Verwundungen durch die Sünde, die müssen sagen, ist eine Gnade, dass ich so früh schon zum Glauben kommen durfte. Und der Herr gibt mir, was gerecht ist, und er gibt den Letzten auch, was gerecht ist. Ja, wer wollte noch was sagen?
Aber er hat eben auch öffentlich seinen Kollegen, wenn das denn sein Kollege war, all seine Straftaten zurechtgewiesen. Und er hat den Herrn öffentlich Herr genannt und sich öffentlich zu Jesus Christus als Herrn zu bekennen. Das war ja eigentlich schon ein Wagnis.
Ja, also das war eben wunderbar. Jawohl, also in seinen letzten Lebensminuten hat er den Herrn bekannt als Herr. Gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Und er hat den Kollegen zurechtgewiesen und hat ein Zeugnis abgelegt für den Herrn Jesus. Entgegen der allgemeinen Meinung. Und das war eben eine Auswirkung von neuem Leben. Sehr gut. Und jetzt sehen wir also, der Jesus sagt im Gleichnis, Vers 15, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin. Und das ist eben auch wieder etwas, was man von dem Hintergrund des Judentums wissen muss. Der Begriff ein böses Auge meint, ist ein fester Ausdruck für neidisch. Neidisch sein, ja. Also, das hat nichts zu tun mit dem bösen Blick, der im Okkultismus scheinbar abgewendet wird durch eben da die Hand von, das Auge von Fatima, ja, so eine Hand mit Auge drauf, sehr prominent in der muslimischen Welt, aber auch darüber hinaus wird das verwendet. Das ist alles reine Aberglaube, Okkultismus. Aber eben, man schützt sich vor dem bösen Blick. Ja? Aber der böse Blick heißt einfach neidisch auf jemanden blicken. Und so erklärt der Herr nochmals das Prinzip, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Ja, gibt es dahin, bis dahin noch eine Bemerkung? Ja, also beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich wiederhole das für den Livestream, da ist der ältere Bruder neidisch auf den Jüngeren, der nach einer traurigen Zeit, wo er sich so in der Sünde entfernt hatte von Gott, zurückgekommen ist. Und der Ältere konnte diese Gnade nicht akzeptieren, nicht verstehen. Und dort sieht man eben auch, er hat nicht gesehen, es war ja alles ein Vorrecht, dass er nicht diesen üblen Weg gegangen ist wie sein jüngerer Bruder. Und er eigentlich die Gemeinschaft mit dem Vater hätte haben können. Aber diese Gemeinschaft fehlte ihm. Das sieht man ja auch daran, im Gleichnis sagt er zum Vater, du hast mir nie ein Böcklein bereit gemacht, damit ich mich mit meinen Freunden hätte freuen können. Ja, das ist genau das, was viele unter Party verstehen, junge Leute. Die Eltern raus aus dem Haus und erst dann wird Festen empfunden. Die müssen weg. Und er sagt es genau gleich mit meinen Freunden. Aber was ist denn mit der Beziehung mit dem Vater? Also es gibt doch Familienfeste, wenn die Generationen zusammen sind. Die sind wirklich, wirklich schön. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit Vers 17. Wir fahren jetzt weiter in Matthäus 20, ab Vers 17. Darf ich bitten, Sven, 17 bis 19 vorzulesen.
Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger für sich allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisset nicht, was ihr erbittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken, das steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist.
Danke. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag machen. Wir sind ja ausgegangen in Kapitel 20, Vers 1, in diesem Gleichnis von dem Hausherrn. Und ich habe bereits gesagt, das griechische Wort heißt hier Oikodespotes. Oiko heißt Haus, Despotes, Herrscher. Das ist also der Ausdruck für jemanden, der einen Haushalt mit Mägden und Knechten und so weiter führte. Das Wort Despot ist ja im Deutschen ein ganz negatives Wort, aber das war es im Altgriechischen nicht. Das war also der übliche Ausdruck für jemanden, der Autorität hat über andere Menschen. Allerdings im Altgriechischen gibt es dann noch das Wort Despotikos, und das meint als Beschreibung, wie jemand ist, jemand, der eben herrschsüchtig ist. Aber das Wort Despotes ist nicht so. Und es bezeichnet einfach die Autorität. Aber wir sehen, in Bezug auf Gott wird das Wort Despotes gebraucht, um eben Gottes höchste Autorität über die ganze Schöpfung vorzustellen. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte 4. Da haben wir ein Gebet der Gemeinde in Jerusalem. 4, Vers 24. Liest du Verse 24 und 25.
Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und seinen Eitles die Völker?
Danke. Also, hier dieser Ausdruck in Bezug auf Gott, Herrscher, Vers 24. Das ist Despotes. Du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast. Und dann ist noch zu beachten, im Judasbrief, da wird der Ausdruck gebraucht für den Herrn Jesus. Judasbrief, Vers 4.
Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.
Jawohl, also da wird der Herr Jesus genannt, unser alleiniger Gebieter und Herr. Das Wort Despotes und das Wort Kyrios zusammen. Und wird dann sogar noch präzisiert, Gebieter, alleiniger Gebieter und Herr. Und es ist eindeutig, das ist die gleiche Person, das ist im Griechischen die sogenannte Regel von Sharp, die, wenn die erfüllt ist, dann sind das nicht zwei Personen, also unser alleiniger Gebieter und dann und Herr, sondern unser alleiniger Gebieter und Herr, Jesus Christus. Das ist also ganz eindeutig. Und da wird also Jesus Christus Despotes genannt. Und wenn man wieder denkt, Herrscher, wie wir gelesen haben, der über dem Himmel und der Erde steht, in seiner höchsten Gewalt, das wird auf den Sohn hier bezogen. Und im Mehrheitstext, also das ist der Text, der abgestützt ist durch die Masse der griechischen Handschriften. Da ist es sogar noch so, dass es ganz genau heißt, unser alleiniger Gebieter Gott und Herr, Jesus Christus. Und da könnte natürlich jemand sagen, aber wenn Jesus Christus der alleinige Gebieter ist, bedeutet das, dass dann der Vater nicht auch Gebieter ist? Natürlich. Das ist genau der gleiche Fall wie in Johannes 17, da sagt der Herr Jesus, dass sie dich, und er spricht zum Vater, dich, den alleinigen Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Da wird Gott der Vater genannt, der alleinige Gott. Und dann fragen manche, ja, in dem Fall ist der Sohn nicht Gott. Natürlich, alleiniger Gott bedeutet im Gegensatz zu allen falschen Göttern und Herren in den anderen Religionen, aber er ist der wahre Gott und darum ist er der alleinige Gott. Aber der Sohn auch, der Heilige Geist auch. Es gibt nur einen Gott. Und in der Gottheit sind drei Personen. Und so kann eben der Vater genannt werden, der alleinige Gott. Und der Sohn kann genannt werden, der alleinige Gebieter. Aber das bedeutet nicht, dass der Vater nicht Gebieter wäre. Aber im Gegensatz zu allen falschen Gebietern, Götter und Halbgötter in der römisch-griechischen Religion, in allen Religionen und alle, die Autorität anmaßen, die ihnen gar nicht zukommt, ist der Jesus der alleinige Gebieter. Ja, aber das gibt eben diesem Wort Hausherrn noch mehr Tiefgang. Wenn man eben sieht, das ist hier der Sohn Gottes in Matthäus 20,1, das ist eben dieser alleinige Gebieter Gott und Herr, Jesus Christus. Ja, dann fahren wir weiter In Vers 17, auf dem Weg, das Ziel ist Jerusalem, spricht der Herr mit den Jüngern und erklärt, was an Leiden jetzt über ihn kommen würde. Der Herr ging also ganz bewusst nach Jerusalem hinauf, im Bewusstsein, dass all die Prophezeiungen über den leidenden Messias jetzt in Erfüllung gehen sollten. Das ist die sogenannte dritte Leidensankündigung. Das ist also Repetition. Wo hatten wir die erste Leidensankündigung?
Matthäus 16.
Matthäus 16, schlagen wir kurz auf. Und zwar Vers 21 und 22.
Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren.
Und gleich noch Vers 23.
Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist.
Ja, also da beschreibt der Herr ausführlich, was eben über ihn kommen würde. Und er erwähnt drei Gruppen hier, die sich gegen ihn stellen werden, nämlich die Ältesten, zweite Gruppe, Hoher Priester, wobei zu sagen ist, wenn der Begriff Hoher Priester im Neuen Testament vorkommt, dann ist es ja das Problem. Es gab immer nur einen Hohen Priester. Warum in der Mehrzahl? Immer wenn in der Mehrzahl steht Hohe Priester, dann sind es die führenden Priester. Also unter dem Hohen Priester kam gerade eine Gruppe von mehr als 10 Priestern. Das waren die führenden Priester, die nannte man übrigens die Ratsleute. Und zu dieser Gruppe gehörte übrigens...
Nikodemus.
Nein?
Josef von Arimathea.
Nicht Nikodemus, der gehörte zu den Obersten, zu den Archonten. Das heißt, er gehörte zum Sanhedrin. Und
Josef von Arimathea.
Er war eben zu dieser Gruppe gehörig. Das war also einer der höchsten Priester, gerade unterhalb des Hohen Priesters. Ja, das sind also die führenden Priester. Sollte man also jedes Mal so lesen, wenn in der Bibel steht Hohen Priestern in gewissen Übersetzungen und führenden Priester. Und dann haben wir noch eine dritte Gruppe.
Schriftgelehrten.
Das waren also formal gebildete Rabbiner, die ein Formalstudium mit Ordination hinter sich hatten. Aber es ist so, der oberste Gerichtshof Israels bestand ja aus 71 Männern. Sie bildeten den Sanhedrin oder Synedrium. Und bestand also an der Spitze war der hohe Priester, der jeweils auf seinem Thron saß bei den Gerichtssitzungen in der königlichen Säulenhalle. Und dann um ihn herum im Halbkreis waren die führenden Priester, das waren 24 führende Priester und dann 24 Älteste und das mussten solche sein, die zur Partei der Pharisäer gehörten. Die führenden Priester gehörten normalerweise zur Partei der Sadduzäer, genau. Also haben wir diese Hohepriester, 24 führende Priester. Diese 25 waren gewöhnlich Sadduzäer oder mussten Sadduzäer sein. Dann 24 Älteste, Pharisäer und dann noch 22 Schriftgelehrte und das waren auch Pharisäer. Also die Pharisäer waren zahlenmäßig in der Überzahl, dafür war die höchste Leitung in der Hand der Sadduzäer. Und so war da quasi immer ein Spannungsfeld zwischen den zwei Parteien. Die Sadduzäer, die das Problem hatten, dass sie von der Bibel wegnahmen, und die Pharisäer, dass sie mit ihrer Tradition der Bibel hinzufügten. Ja, und jetzt eben wichtig, hier hat der Herr alle drei Gruppen des Sanhedrins ausdrücklich erwähnt, da in Vers 21. Und dann weiter gesagt, er wird vieles leiden, er wird getötet werden und dann auferweckt werden. Und hier in der dritten Leidensankündigung in Matthäus 20, 18, da heißt es, wird den führenden Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Da erwähnt jetzt der Herr die Gruppe der Ältesten nicht. Aber die hat er da schon erwähnt in Matthäus 16. Und wir sehen, bei der ersten Leidensankündigung kam sofort Gegenwind, indem Petrus den Herrn von diesem Weg abhalten wollte. Aber der Herr hat das aufgedeckt, dahinter steckte Satan. Und darum sagt er zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Bei der zweiten Leidensankündigung, wo ist die zu finden? Carmine, hast du die auch gerade noch?
17, 22.
Danke. 17, 22 lesen wir zusammen mit Vers 23.
Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt.
Jawohl. Also auch hier klare Details, die da genannt werden. Einfach jetzt allgemein in die Hände der Menschen überliefert. Es wird nicht mehr gesagt, wer diese Menschen sind und welche Gruppen das umfasst. Und dann auch, sie werden ihn töten und er wird auferstehen. Und das Traurige ist, im Anschluss daran, einige Verse weiter, Matthäus 18, Vers 1.
In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel?
Ja, also der Herr hatte über seine Leiden gesprochen und was die Jünger beschäftigte war, wer ist der Größte? Und jetzt die dritte Leidensankündigung, noch ausführlicher, nicht wahr? Können wir mal kurz zusammentragen, was da alles gesagt wird, was da geschehen wird? Es werden überliefert. Er wird überliefert werden, und zwar dem Sanhedrin. Und das ist ein Hinweis auf Judas. Judas hat ihn dem Sanhedrin überliefert. Genau. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Zweiter Punkt. Das hat der Sanhedrin gemacht. Der hohe Priester hat das Todesurteil gefällt. Und dann, dritter Punkt.
Den Nationen überliefert.
Genau, er wurde den Nationen überliefert, das heißt den Römern. Warum hat der Sanhedrin das nicht selber ausgeführt?
Weil es ihnen verboten war, eine Todesstrafe.
Genau, in den Jahren, gerade einige Jahre nach Christi Geburt, kam eine grundsätzliche politische Wende. Die Römer haben dem Sanhedrin das Recht auf Todesstrafe entzogen. Und das war ein Riesendrama. Und darum war es also dem Sanhedrin nur möglich, das Todesurteil auszusprechen, aber ausführen musste es Rom. Und der Herr hat das angekündigt. Sie werden ihn den Nationen überliefern. Und dann weitere Details.
Und sie, also die Nationen, werden ihn zum Tod verurteilen.
Also er wird den Nationen überliefert werden, das hat der Sanhedrin gemacht. Ja, und dann kommt. Ja, also das sind ganz detaillierte Punkte. Verspotten ist eine Voraussage, geißeln eine Voraussage, kreuzigen eine Voraussage. Und wenn wir noch die Parallelstellen dazu nehmen, in den anderen Evangelien, dann finden wir noch mehr Details. Also insgesamt eigentlich 10 prophetische Punkte, über 10 prophetische Punkte, die der Herr da nennt in dieser Ankündigung. Und zu allen können wir aus dem Alten Testament Bibelstellen geben, wo das eben über den Messias gesagt wurde. Und wenn wir da rund 10 Prophezeiungen haben, aus dem Alten Testament, hier nochmals erwähnt, dann müssen wir natürlich daran denken, aber insgesamt haben sich etwa 300 Prophezeiungen auf das erste Kommen des Herrn Jesus und auf die Folge davon erfüllt. Ja, das stellt der Herr Ihnen vor. Und was ist der nächste Abschnitt?
Die Söhne des Zebedäus.
Ja, die, was möchten die?
Die möchten beim Herrn Jesus zu Rechten sitzen im Himmel.
Also, was die Söhne des Zebedäus anbetrifft, die beschäftigen sich damit, wie könnten sie den allerhöchsten Platz bekommen im Reich. Also unglaublich. Bei jeder Leidensankündigung sehen wir, die Jünger sind gedanklich ganz woanders und am falschen Ort. Jetzt aber, Jerry, hast du die nicht verleumdet, diese Söhne des Zebedäus? Was haben wir hier gelesen? Wer hat den Wunsch ausgedrückt?
Die Mutter.
Die Mutter. Ja, aber schauen wir mal in Markus 10. Ich rehabilitiere dich gleich. Ja, manchmal kommt das so schnell, dass man, ah, das ist Verleumdung gewesen, aber ja, die Mutter hat das gesagt, aber was lesen wir da in Markus 10, 35.
Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, treten zu ihm und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was irgend wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deiner Herrlichkeit.
Ja, da haben wir das Problem. Und das war die Mutter schon auch, aber sie selber haben das dem Herrn auch gesagt. Und die Evangelisten, die berichten immer wieder eben auszugsweise, also gewisse Details, fokussiert auf etwas. Und das bedeutet nicht, dass wenn es hier heißt, dass die Mutter diesen Wunsch geäußert hat, dass nicht auch die Söhne es auch getan hätten. Aber hier wird eben betont, das war die Mutter. Und die hat ja auch einen Einfluss auf die Söhne und auf ihr Prestige-Denken. Ja? Und ja, sie selber haben das dem Herrn auch so gesagt, wir möchten das. Aber Matthäus berichtet das, Markus berichtet im 10. Kapitel seines Evangeliums jenes. Und so ist es wichtig, dass man die Evangelien liest. Es steht nicht in allen Evangelien alles. Aber wir haben 4 Evangelien und die ergänzen sich. Und jeder Evangelist hat ein besonderes Anliegen. Darum haben wir auch schon heute gesehen, die 2 Verbrecher hatten gelästert am Kreuz. Das berichtet Matthäus. Aber Lukas fokussiert dann auf die darauf folgende Umkehr des einen. Und das ergänzt sich. Und das ist sehr wichtig. Das ist ein ganz bedeutendes Argument für die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Stellen wir uns vor, ein Unfall und noch verbunden mit einem Verbrechen. 4 Beobachter und die müssen vor dem Richter erscheinen und müssen aussagen. Wenn die 4 Zeugen ganz übereinstimmend das Gleiche erzählen, dann muss der Richter die Befürchtung haben, dass hier Kollusion stattgefunden hat. Das ist der Fachausdruck, der juristische. Was bedeutet Kollusion? Die haben sich miteinander abgesprochen. Das sagen wir nicht, weil das darf nicht ans Licht kommen. Wir sagen nur das und das. Aber wir sagen alle das Gleiche. Okay? Ja, okay. Und darum tut man eben, je nachdem, gewisse Zeugen sehr schnell in den Knast, um Kollusionsgefahr zu verhindern. Dass die sich nicht noch zwischendurch absprechen können. Und da dürfen sie natürlich auch keinen Handykontakt haben. Ja, Aber eben, wenn die alle genau gleich berichten, dann muss man denken, oh, ist da Absprache und wird uns eben die Wahrheit vorenthalten. Und genau das ist in den Evangelien. Wenn wir die parallelen Berichte vergleichen, da haben wir so viel Abweichung. Und das zeigt, die hatten kein Problem, genau das zu berichten, was sie gesehen hatten und was geschehen ist. Aber das zu berichten, was ihnen wichtig war, Matthäus war wichtig, die Sache mit der Mutter zu beschreiben. Markus, die Sache mit den Söhnen. Aber beides hat stattgefunden. Und so ergänzen sich die Berichte. Aber das ist ja eben schon wichtig zu sehen. Die vier Evangelien wurden veröffentlicht im ersten Jahrhundert. Die drei ersten können wir zeigen vor dem Jahr 70 nach Christus. Das Johannesevangelium in den 90er Jahren. Aber die haben also veröffentlicht in der Zeit der Augenzeugen. Und das ist eigentlich gefährlich. Wenn man einmal eine Sekte gründen möchte, also es ist jetzt nicht ein Rezept, aber ich sage einfach, wenn das einer mal will und da dann noch irgend so eine Geschichte dazu erfinden muss, so diese ganzen Sekte, um die Bedeutung der Sekte darzustellen, dann ist es natürlich gefährlich, wenn all diese Veröffentlichungen gemacht werden in der Zeit, in der es noch Augenzeugen gibt vom Anfang. Denn die könnten dann sagen, nein, da waren wir dabei und das haben wir gesehen, das ist echt so geschehen. Für eine Sekte ist es besser, wenn das viel später aufgeschrieben wird und dann können die ersten Zeugen nicht mehr dagegen aussagen. Aber ganz wichtig, die Evangelien wurden in der Zeit der Augenzeugen verfasst, und zwar Augenzeugen auf dieser Seite als auch die feindlichen Augenzeugen. Und so hatten die feindlichen Augenzeugen eben damals die Gelegenheit gehabt, gegen Matthäus, Markus, Lukas, Johannes aufzustehen. Und das wäre natürlich der vernichtende Schlag gewesen gegen das frühe Christentum, wenn man hätte beweisen können, das stimmt gar nicht, was da berichtet wird. Aber es gibt keine solchen Bücher, die eben diese Argumentation gebracht hätten. Aber wir sehen, dass die frühen Christen in der Zeit der Augenzeugen, dass die massiv mit physischer Gewalt verfolgt worden sind. Und das ist eben das Problem. Wenn man keine Argumente hat, dann kommt es sehr schnell zu Gewalt. Das ist ein Prinzip. Wer nicht mehr argumentieren kann, der wird wütend und blind wütend und gewalttätig. Ja, und die Evangelisten mussten also nicht irgendwie da nachbessern und Matthäus in all den Details Markus anpassen und Markus Lukas und nein. Man konnte es so stehen lassen, weil es einfach die Wahrheit war. Ja, und so müssen wir die Evangelien in Kombination lesen und haben einen riesigen Gewinn dadurch. Jemand wollte noch was sagen?
Hier im Vers 22, also Matthäus 20, Vers 22, da kommt es raus, dass eben auch die Jünger zum Herrn geredet haben. Und da steht, Jesus aber antwortete und sprach, ihr, ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es.
Ja, also der Herr hat dann zu diesen zwei Söhnen von Salome, Salome war die Frau von Zebedäus, und übrigens Zebedäus ist im Hebräischen der Name Safdi, das heißt meine Gabe. Der Name kommt im Alten Testament vor, in 1. Chroniker 27, Vers 27. Also Safdi und Salome. Und Salome kann man übrigens in Verbindung bringen mit der hebräischen Form Sulamit. Shulamit im Hohen Lied. Und da haben wir also eben diese Mutter und dann die Söhne. Und der Herr spricht, wie Sven sagt, dann zu diesen Söhnen, von denen wir aus Markus wissen, dass die eben auch genau das von dem Herrn gefordert hatten. Und der Herr stellt also auf ihre Bitte eine Gegenfrage. Und die Gegenfrage beinhaltet: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und zwar wird klar aus dem, was der Herr vorher gesagt hat, über seine Leiden in Jerusalem, das bedeutet den Kelch trinken. Und sie sagen, wir können es. Ja. Also, man kann manchmal Dinge beantworten, die eigentlich unsere Verantwortung übersteigen. Das war unerhört. Wir können es. Aber man muss natürlich jetzt gerechterweise sagen, wer waren diese zwei Söhne von Salome und Safdi?
Jakobus und Johannes.
Jakobus und Johannes. Was geschah mit Jakobus?
Wurde durch Herodes umgebracht.
Ja, der erlitt als erster der zwölf Apostel das Martyrium. Können wir aufschlagen, Apostelgeschichte 12. Es geht hier um die Herrschaftszeit von Herodes Agrippa, dem Ersten. Er regierte 37 bis 44 nach Christus. Und zwar heißt es in Kapitel 12, Vers 1, bitte, Sven.
Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige der von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten.
Ja. Dieser Herodes hatte noch den Zunamen Agrippa der Erste, und das war ein Enkel von Herodes dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem. Und der hat den ersten der zwölf Apostel umgebracht. Also, sie haben beide gesagt, wir können es. Und er musste es. Ja, es ist schon, wir haben schon eine Verantwortung mit dem, was wir sagen. Und manchmal singen wir Lieder. Und wenn wir uns bewusst werden, was wir da im Lied eigentlich ausdrücken und was wir da Gott versprechen, dann könnte es manchmal ein heiß werden, ja? Und darum verstehen wir, wie Petrus, der eben auch dann zu einem späteren Zeitpunkt den Eindruck hatte, ich werde für dich in den Tod gehen. Er hat völlig versagt. Und als der Herr dann später in Johannes 21 ihm die Frage stellt, liebst du mich mehr als diese? Sagt er nur noch, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er benutzt nicht das Wort lieben, sondern ein schwächeres Wort, lieb haben. Und er sagt nicht, ich liebe dich mehr oder ich habe dich mehr lieb als die anderen. Er sagt nur noch, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, also was versprechen wir Gott? Und die haben das so gesagt, können wir. Und wie war das mit Johannes?
Johannes wurde ja zahlender Mann auf Patmos verdorben.
Ja, also Johannes wurde, Offenbarung 1, wenn wir kurz aufschlagen, ins Exil verbannt auf die Insel Patmos im Mittelmeer. Und zwar war das in der Zeit von Kaiser Domitian, das war also um 95 nach Christus, und unter Kaiser Domitian, der die Christen verfolgte, können wir kurz lesen, Offenbarung 1, Vers 9.
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, genannt Patmos, um das Wort des Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.
Also, er sagt ganz klar, er wurde nicht auf Patmos gebracht, um dort eine gute Ferienzeit zu verbringen, auf einer der griechischen Inseln, sondern er wurde verbannt. Er hatte seinen Dienst damals in den letzten Jahren seines Lebens in Ephesus. Das war die Hauptstadt der Provinz Asia in der heutigen Westtürkei. Die Provinz etwa so groß wie vergleichbar mit der Schweiz. Und da wirkte er, verkündigte das Wort Gottes. Und deswegen wurde er von Kaiser Domitian eben in die Verbannung gebracht. Und er sagt, ich bin Mitgenosse, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal. im Königtum, das ist für später, das wusste er, das kommt noch, und dann dem Ausharren in Jesus. Also das Aushalten in Verfolgung, und hier war es Verfolgung durch die Regierung. Und das braucht eben Aushalten, Ausharren. Und diese Kraft kann nur der Herr Jesus geben. Darum sagt er, in dem Ausharren in Jesus. Ja, damals sagte er, wir können es. Später hätte er gesagt, wir können es, wenn der Herr Jesus uns die Kraft gibt. Ja, also, wir gehen weiter. Nach dieser Gegenfrage und ihrer Antwort erklärt der Herr, jetzt aber die Sache mit dem Vergeben der Plätze, das mache nicht ich, sondern der Vater. Und der Herr Jesus ist ja Gott gleich. Lesen wir in Philipper 2, Vers 5. Christus Jesus, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber dann heißt es, er hat sich selber eben erniedrigt, und es wird dort beschrieben, in 7 Stufen hat er sich erniedrigt, wurde ein Knecht, wurde Mensch und hat sich auch verhalten wie ein Mensch. Ach, das war eine Erniedrigung, dass er so uns nahe kam, und er war treu, gehorsam bis zum Tod. Und dann wird noch Punkt 7 angefügt, ja, zum Gehorsam am Tod, bis zum Tod am Kreuz. 7 Punkte Erniedrigung. Und er hat sich so als Diener erniedrigt, dass er da sagt, es ist nicht an mir, das zu vergeben, das macht der Vater. Aber es ist ganz wichtig, eben im Neuen Testament sehen wir, der Herr Jesus ist der alleinige Gebietergott und Herr. Und andererseits sagt er, der Vater ist größer als ich. Johannes 14 am Schluss. Und hier sagt er, steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Wie geht das? Eben, man muss unterscheiden seine Gottheit und seine Menschheit, verbunden mit Erniedrigung, und zwar eine vollkommene Erniedrigung in 7 Stufen. Ja, dann gehen wir weiter. Verse 24 bis 28.
Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Als Jesus sie aber herzugerufen hatte, sprach er, ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Ja, wir sehen die Reaktion der 10 übrigen Apostel. Die werden unwillig oder sogar zornig. Aber nicht, weil sie denken, dass dieser Platz nicht erstrebenswert wäre, aber sie wollten das nicht einfach ihnen überlassen. Und dann gibt der Herr eine ganz grundsätzliche Erklärung, dass es eben unter seinen Nachfolgern genau gegenteilig ist, verglichen mit den Regierungen der Welt. Er spricht hier über die Fürsten der Nationen und über die Großen, die Gewalt ausüben. Das Wort Fürst ist hier das Wort Archon. Das ist ja verwandt mit Arche, das heißt Anfang. Zum Beispiel das Johannesevangelium beginnt ja mit im Anfang war das Wort en Arche, en Hologos. Arche ist also das, was zuerst ist, ganz am Anfang. Und Archonten, hier übersetzt mit Fürsten, das sind die, die ganz vorne stehen. Die Ersten. Und dann die Großen. Und der Herr sagt als Kontrast in Vers 26, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Also sehen wir, es ist eine doppelte Antwort. Und das Erste, wer groß sein will, bezieht sich auf die Großen, die Gewalt ausüben. Unter den Regierungen der Welt. Und wenn er dann sagt, wer der Erste sein will, dann spielt er eben an auf die Grundbedeutung von Fürsten, Archonten, die da am Anfang sind, die Ersten. Er benutzt hier ein anderes Wort für Erste, aber das spielt eben an auf die Grundbedeutung von Fürst, Archon, der da zu Beginn steht, an der Spitze, der Erste. Und der Herr benutzt dann zwei Ausdrücke, also wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Wer der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Und er benutzt da verschiedene Wörter. Euer Diener, das ist auf Griechisch Diakonos. Das Wort Diakon ist dieses Wort. Aber Diakon als Diener in der Gemeinde hat eine Spezialbedeutung. Das Wort Diakonos ist breiter, eben Diener. Aber interessant ist die Grundbedeutung. Dia heißt durch. Und Konos heißt Staub. Der Diakonos, das ist der, der durch den Staub geht. Ja. Und das Wort Knecht ist das Wort Doulos. Und das kommt von einem Verb, das heißt eben binden oder passiv gebunden sein. Der Doulos ist der, der quasi seinem Herrn gehört, der keine Freiheit hat. Also, durch den Staub und ein Leibeigener sein. Von jetzt von den Gläubigen, euer Diener. Also, die Großen in der Gemeinde, das sind die, die anderen dienen. Und die Ersten, das sind die, die sich wie Sklaven ganz in ihrer Arbeit den Gläubigen zur Verfügung stellen. Und dann stellt der Herr Jesus das größte Vorbild vor. Vers 28. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also das vollkommene Beispiel ist der Messias selbst. Und er nennt sich hier der Sohn des Menschen. Das hatten wir ja schon in der Leidensankündigung, Vers 18. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird überliefert werden. Und wir müssen daran denken, der Begriff Sohn des Menschen, das war damals ein ganz allgemein bekannter Begriff für den Messias. Und zwar dachte man an eine ganz spezielle Stelle, nämlich Daniel 7. Das war allgemein im Judentum eine sehr beliebte Stelle, sehr gut bekannt. Daniel 7 beschreibt nämlich die vier Weltreiche bis zum Kommen des Messias als König der Welt. Und sein Kommen wird so beschrieben, in Daniel 7, Vers 13, das war Prüfungstext für mich. Als ich meine Aramäisch-Prüfung ablegen musste, wurde mir Daniel 7, Vers 13 vorgestellt. Also, lesen wir 7, Vers 13.
Ich schaute in Gesichter der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht.
Weiter, Vers 14.
Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird.
Danke. Also, da wird dieser Ausdruck benutzt, der Menschensohn. Und das wird in Verbindung gebracht mit dem, der kommen wird aus den Wolken des Himmels und dann sein weltweites Königreich über alle Nationen der Welt aufrichten wird. Und sehen wir den Kontrast, Sohn des Menschen wird überliefert werden, zum Tod verurteilt, den Nationen überliefert werden, verspottet, gegeißelt, gekreuzigt. Aber es gibt eben auch noch eine Stelle, Psalm 8, und dort wird der Messias beschrieben in seiner Erniedrigung. Psalm 8 wird dann in Hebräer 2 zitiert und ganz klar auf Jesus Christus bezogen. Schlagen wir zum Schluss noch auf. Psalm 8. Und zwar Verse 4 bis 6, bis 7.
Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt, auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht.
Danke. Herr, also David hat Psalm 8 gedichtet. Er schaut zum gestirnten Himmel auf, sieht den Mond und die Sterne und sieht die Macht und Größe, Majestät des Schöpfers. Und angesichts dieser unfasslichen Weiten des Weltalls sagt er, was ist der Mensch? Und da benutzt er das Wort im Hebräischen Enosh für Mensch. Enosh ist das aramäische entsprechende Wort. Enosh. Also, und Enosh bedeutet Mensch, aber mit dem Nebenbegriff sündiger Mensch, sterblicher Mensch, böser Mensch. Also im Schöpfungsbericht wird, als Gott den Menschen geschaffen hat, wird er nie Enosh genannt, sondern Adam. Adam heißt auch Mensch, aber bezeichnet den Menschen eben so, wie Gott ihn völlig gerade, vollkommen geschaffen hatte. Also, was ist der Enosh? Wie klein ist der sterbliche, böse Mensch angesichts des Weltalls, wird einem das bewusst. Aber dann geht er weiter. Was ist der Mensch, der Enosh, dass du seine gedenkst? Nächste Verszeile im Hebräischen, in diesem Gedicht. Und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Aber da ist Mensch, Adam. Menschensohn, Ben Adam. Und das ist der Titel für den Messias. Und darum wird das eben in Hebräer 2 entsprechend auf Jesus Christus ausgelegt. Also, der Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast, weil der Menschensohn sich so tief erniedrigt hat. Und zwar heißt es dann in Vers 6, denn ein wenig, der Sinn ist der, für kurze Zeit, also nicht im Maß, sondern hier bedeutet es, für kurze Zeit hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Der Menschensohn ging in den Tod. Und das war eine ganz besondere Erniedrigung, in den Tod gehen zu müssen. Und das wird auch in Hebräer 2 erklärt, dass dieses ihn erniedrigt haben, das bedeutet, dass er eben durch den Tod gehen musste. Und Engel können nicht sterben. Aber der Herr Jesus wurde kein Engel, sondern der ewige Sohn Gottes wurde ein Mensch und darum konnte er in den Tod gehen. Und das war eine Erniedrigung unter die Engel, weil Engel nicht sterben können. Aber für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt und dann wird gesagt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Und das bezieht sich eben darauf, dass der Messias sich erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Aber dann sagt ja auch Philipper 2, Gott hat ihn über alle Maßen hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und das meint eben diese Erhöhung. Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Und dann heißt es, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Die ganze Welt. Und jetzt wird klar, der Messias musste also zuerst leiden und dann verherrlicht werden. Da konnte man feststellen, diese rabbinische Lehre von zwei verschiedenen Messiasen, das geht gar nicht auf. Es ist der gleiche Messias. Messias, Sohn Josefs, jawohl, jawohl. Der Herr Jesus hatte einen Pflegevater, Adoptivvater, der seine Mutter geheiratet hatte. Und damit war er Sohn Josefs. Und die Jünger sagen in Johannes 1, wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs. Mashiach ben Josef, genau das. Aber Maria ist ja über ihren Stammbaum in Lukas 3 beschrieben, geht sie zurück bis auf König David. Und darum ist der Herr Jesus eben auch Mashiach ben David. Und überhaupt, Josef hat zuerst gelitten, aber später wurde er der Herrscher von Ägypten. Also zuerst leiden, dann verherrlicht werden. Und so war das auch bei König David. Der war nicht immer König. Der wurde zuerst verfolgt und war der Verworfene. Wenn man denkt an die Höhle Adullam mit all diesen Leuten, die Probleme hatten und sich ihm angeschlossen haben, war er versammelt in der Höhle Adullam, der Verworfene. Aber später wurde er der König. Und die mit ihm, die Leiden geteilt hatten, die wurden später hohe Minister in seinem Reich. Und so ist es eben bedeutsam, dass der Herr Jesus sich da vorstellt, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um bedient zu werden. Also der, von dem alle wussten, jawohl, das ist der König, der Könige. Aber der ging zuerst in den Tod. Und dann sagt der Jesus, ich bin gekommen, um zwei Dinge zu tun, zu dienen und zu geben. Zu dienen und das Leben zu geben als Lösegeld für viele. Warum steht hier für viele? In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass er das Lösegeld ist für alle. Ist das ein Widerspruch? Da könnte jemand sagen, ja, einmal steht für viele, einmal steht für alle. Seht ihr, wie die Bibel sich widerspricht? Halt, halt, halt. Im griechischen Text ist das Wort für nicht das gleiche in den beiden Stellen. Hier ist es das Wort anti. Und in 1. Timotheus 2 hyper. Und anti bedeutet anstelle von. Darum ist der Antichrist, das ist der, der sich an die Stelle des Messias setzt. Kann auch bedeuten gegen. Gegen den Messias geht, an seine Stelle setzt, sich als Messias ausgibt. Also Lösegeld anstelle von vielen. Und hyper bedeutet im Blick auf, zugunsten für alle. Das heißt, der Herr Jesus ging nach Golgatha, um dort zu leiden, im Blick auf alle Menschen der Welt. Und es war niemals die Absicht Gottes, dass nur ein Teil der Menschheit errettet werden sollte. Gott wollte alle. Darum hat Gott die Welt geliebt und seinen Sohn gegeben, Johannes 3, Vers 16. Und der Herr Jesus ist gegangen ans Kreuz im Blick auf alle. Aber nur die, die sich wirklich bekehren, ihre Sünde Gott bekennen, wird das Werk des Herrn Jesus, das ausreicht für alle, zugerechnet. Und darum können nur die, die sich wirklich bekehrt haben, sagen, er hat meine Sünden, jede einzelne Sünde meines Lebens, hat er getragen auf seinen Leib, wie das 1. Petrus 2 am Schluss sagt. Aber die anderen, die werden nicht einmal sagen können vor dem großen weißen Thron, ja, für uns gab es ja keine Erlösung. Wir waren ja nicht erwünscht. Nein, sie haben es nicht abgeholt. Und das Werk des Herrn Jesus wird nur einem Menschen zugerechnet, wenn er sich mit dem Erlöser eins macht und sagen kann, Herr Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Und vor kurzem hat mir jemand gesagt, wir sind gläubig geworden, aber wir können nicht sagen, dass der Herr Jesus persönlich für mich gestorben ist. Dann habe ich erklärt, und das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Schritt dazu. Genau der Punkt muss geschehen. Dass man sieht, der Herr Jesus ist für mich persönlich gestorben. Und wenn man beginnt, dafür zu danken, dass er das ganz persönlich für mich gemacht hat, dann ist klar, dass jemand das Angebot Gottes abgeholt hat. Und das Lösegeld ist anstelle von ihm. Also diese zwei Seiten sind ganz, ganz bedeutsam. Also hier so steht und dort anders, aber beides gehört zusammen. Das ist die volle Wahrheit. Gut, wir müssen jetzt schließen und würden dann nächstes Mal weiterfahren mit Vers 29.